gerechnet und weniger Leuten, deshalb ist es jetzt, müssen wir ein bisschen laut sprechen, vor allem Inga dann später. Wir konnten für dich kennen, das heißt Krisenreporter eigentlich, oder wie heißt es, wie haben wir es genannt? Ungefähr so haben wir Inga Rock gewinnen können, die extra für uns aus Istanbul hergeflogen ist gestern. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Inga Rock ist zurzeit die Korrespondentin der NZZ und der NZZ am Sonntag für den Nahen Osten. Natürlich aus Istanbul, berichtet über Syrien, über die Krise in Syrien und den Krieg in Syrien und auch noch über Bagdad, wo sie vorher 9 Jahre lang gelebt hat, auch während sehr aufregenden Zeiten. Inga Rock ist mir als ehemalige NZZ-Redaktorin immer wieder aufgefallen durch sehr mutige Reportagen, dadurch überhaupt, dass sie Orte besucht hat, die niemand von uns wahrscheinlich freiwillig wirklich besuchen wollte, auch mit dem Herzen Reporter Gedanken im Hinterkopf. Wir haben, und das sehen wir hier im Bild, auch eine Direktschaltung nach Bagdad organisieren können. Und ich zeige mit dem Kollegen auch gleich,
wenn er spricht. Wieder?
Nein, nein. Nein.
Kann ich nicht sehen?
You can't see anyone?
No. Oh. You're not.
That's too bad. Again? No?
Okay. There must be something wrong.
No. Sorry, I wanted to show you people, but.
Aber wir sind sehr froh, dass es geklappt hat. Es ist ein Stringer, mit dem Inga Rock zusammengearbeitet hat in Bagdad, der Name ist Ahmed Salah. Und ich werde einfach gleich das Podium an Inga übergeben. Sie wird uns Geschichten erzählen aus ihrem Alltag als Krisenreporterin sozusagen. Stellt Fragen einfach im Laufe des Vortrags, danach sowieso alles, was euch einfällt, was ihr wissen wollt. Inga.
Danke, vielen Dank für die Einladung. Euch allen vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich bin total nervös. Ich weiß, ich habe euch ein paar Bilder aus Bagdad mitgebracht und werde so ein bisschen anhand von Bildern erzählen. Hoffe ich, dass es klappt. Und ansonsten denke ich, ist vielleicht dann das Beste in Diskussion. Könnt ihr mich alle hören? Ich weiß, eine der großen Beschwerden ist immer, dass meine Stimme zu leise ist, was gar nicht zum Nahen Osten passt, weil da spricht man laut und deutlich. Und ich spreche immer so leise, dass mich niemand hören kann. Mahnt mich, wenn ich zu leise werde, dann versuche ich lauter zu sprechen. Jetzt fange ich gleich mal an. Jetzt klicke ich Hamoudi mal weg. Hey, you are still there. Okay. please don't go. Ich habe ja über meinen Vortrag oder unseren Vortrag Ahmed, den ich Hamoudi so nenne, das ist der Kosename, wie man Ahmed im Irak bezeichnet, wollte eigentlich auch gerne hierher kommen, er konnte nicht aufgrund von Arbeit, die er hat. Und ich habe ja meine Geschichte genannt oder den Titel gegeben, die Geschichte hinter dem Knall. Und deshalb kriegt er jetzt gleich mal als erstes Bilder von einem Knall, von einer Bombenexplosion zu sehen, die es in Bagdad weiterhin gibt und die es vor allen Dingen sehr, sehr zahlreich gab in diesen Jahren, als ich dort gearbeitet habe. Die erste Frage erstmal so ein bisschen Handwerk, wie findet man einen Stringer, Fixer, Producer oder wie ich die Person, mit denen ich arbeite, nenne Assistenten oder lokale Mitarbeiter. Das wisst ihr wahrscheinlich alle, am besten durch Kollegen, weil das ist gerade im Moment zum Beispiel im Syrien-Konflikt, wenn man im türkisch-syrischen Grenzgebiet unterwegs ist, da bieten sich Leute selber an für viel Geld und da kann es einem leicht passieren, dass man an die falschen Leute gerät. Also man sollte gucken, dass man Personen findet, die Referenzen vorweisen können, eben über Kollegen. Die besten Referenzen für uns sind immer Kollegen. Das ist das eine. Was muss ein Stringer können oder was macht ein Stringer? Er übersetzt. Er übersetzt nicht nur sprachlich, er übersetzt auch kulturell. wenn man jetzt so lange in einem Land gelebt hat oder lange in einer Region ist, dann kennt man sie selber. Aber im Krisenjournalismus, ich betrachte mich selber nicht als Krisenjournalistin übrigens, ist es ja so, dass man das oft nur ganz kurz in Land kommt. Man kennt es nicht, man kennt die politischen Verhältnisse nicht, man kennt die kulturellen Verhältnisse vielleicht mäßig, die gesellschaftlichen Verhältnisse, und da übersetzen die Mitarbeiter eben auch Traditionen und Sitten und Gepflogenheiten. Sie sollten gute Kontakte mitbringen, das ist eigentlich immer das, was wir ja vor allen Dingen brauchen, Kontakte zu Politikern, zu religiösen Vertretern, zu gesellschaftlichen Vertretern und all diese Dinge. Nun ist es so, dass man diese, dann in Bagdad machen sie aber auch ganz andere Dinge, oder oft machen sie ganz andere Dinge. Sie besorgen Quartier, wenn man nur kurz da ist. Sie wechseln Geld für einen. Und sie gehen zum Beispiel auch Essen kaufen, ja, wenn man in Bagdad, als wir nicht mehr auf die Straße konnten, selber nicht mehr in Läden gehen konnten, haben unsere lokalen Mitarbeiter die Besorgung für uns erledigt. Sie setzen sich dann im Grunde genommen viel größeren Gefahren auch aus, als wir das tun, ja, weil für Ausländer, es gab Zeitpunkte in Bagdad, wo das Risiko so groß war, dass wir nur noch ganz, ganz eingeschränkt uns bewegen konnten. Man konnte, 2006 war es so, dass man vielleicht 20 Minuten ja, auf der Straße sein konnte, und bis dahin hat sich rumgesprochen, dass da irgendein ausländischer Journalist oder Journalistin unterwegs ist, und es gab irgendjemand, der einen versucht hat zu entführen. Und das ist natürlich, um Geschichten zu erzählen, sehr, sehr wenig Zeit. Ja. Und da muss man versucht man sehr ökonomisch zu arbeiten und Dinge, die man nicht machen muss unbedingt, eben Lebensmittel kaufen, ja, Putzmittel kaufen, wenn man selber eine Wohnung hat oder ein Haus, dass die lokalen Mitarbeiter machen. Nun sind natürlich von Medien zu Medien ist auch unterschiedlich, was die lokalen Mitarbeiter mitbringen können oder was von ihnen verlangt wird. Es gibt Kollegen oder Medienhäuser oder Stringer, die für Agenturen arbeiten, die selber auch recherchieren, die Befragungen machen, also Fox Pops einholen. Ich habe das selber nie gemacht, ich mache das grundsätzlich nicht, weil ich brauche das für die Geschichten, die ich erzähle, brauche ich das, dass ich Dinge selber sehe, dass ich selber mit den Leuten rede. Aber in anderen Fällen, wo eben sehr viele Kollegen, die das so auch machen oder so arbeiten müssen, da ist natürlich auch wichtig, dass diese lokalen Mitarbeiter grundsätzlich geschult sind in journalistischem Handwerk. Ja. Für mich war es immer sehr viel wichtiger, oder jemand dabei zu haben, weil ich einfach nicht alleine auf der Straße sein konnte. Ja. Und weil man in Bagdad mit einem Fahrer alleine auch nicht auf der Straße sein konnte. Also wir waren immer drei Leute zusammen, oder auch sonst wo im Irak, die gemeinsam unterwegs waren. Das war für mich das viel Wichtigere. Ja. Was ist noch wichtig? Es ist wichtig, für mich war immer das Wichtigste, wie gehen die lokalen Mitarbeiter auch mit Leuten um? Welchen Zugang haben sie zu Leuten? Und es gibt ja das Stringer-Business, es gibt zwei Seiten, dass sich da in den Gesellschaften in Bagdad zum Beispiel auch eine eigene Szene herausbildet. Für die Leute ist das vor allen Dingen auch eine Frage des Einkommens. Sie verdienen da relativ gut für diese hohen Risiken, die sie eingehen. Und in dieser Szene gibt es dann auch Leute, die versuchen, die sehr bestimmt auch auftreten. Ja? Die zum Teil auch verständlich, gerade wenn unser Eins so kurz ins Land kommt, das sind die lokalen Mitarbeiter, die dieses Land kennen, und dann kommt so ein westlicher Journalist daher, ist der große Reporter oder die große Reporterin und hat eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und dass da gibt es dann schon auch Personen, die sich selber versuchen durchzusetzen. Ja? Und da die Gratwanderung, also für mich war das immer so, ich hatte solche Mitarbeiter oder habe auch mit solchen Leuten zusammengearbeitet und für mich ging das nicht gut. Ich brauche jemanden, der auch gegenüber den Menschen zurückhaltend auftritt, sich selber zurücknehmen kann und sich nicht selber in den Vordergrund stellt, weil für mich ist das A und O. Wir hatten heute Morgen ja kurz eine Einführung über die Subjektivität des Journalismus. Für mich ist es immer noch so, wir sind das Medium, wir sind nicht die Geschichte. Und für mich ist es, oder ich denke, wir sollten, oder meine Erfahrung ist die, umso mehr wir verschwinden als Person, umso mehr kommen die Leute, deren Geschichten wir eigentlich erzählen wollen, über deren Leben wir erzählen wollen, auch zu Wort oder können uns ihre Sicht der Dinge mitteilen. Aber das von daher, und mit Hamoudi zum Beispiel, ja, das ist jemand, der für mich, wo das ganz hervorragend geklappt hat, ja, der sehr freundlich mit den Menschen umgeht, auch nicht versucht, irgendwie seine Sicht der Dinge zu vermitteln, sondern tatsächlich die Sicht der Dinge der Menschen vor Ort, was nicht einfach ist in einem Land, das so polarisiert ist, so gespalten ist, wo man die große Konfliktlinie, der sunnitisch-schiitische Konflikt ist, wo natürlich die Menschen vor Ort, unsere lokalen Mitarbeiter, Position haben, Meinung dazu haben und sich da selber auch so weit zurücknehmen zu können und es aushalten zu können, was der andere jetzt aus ihrer Sicht vielleicht für einen Schmarrn erzählt. Ja? Und er, fand ich, hat es sehr, sehr gut gemacht. Ja? Er hatte auch, oder hat die Ruhe, gelassen zu bleiben. Und diese Ruhe hat auch der Fahrer. Jetzt gucke ich mal, ob ich, hier habe ich nachher noch ein Bild, der ja, auch ein unglaubliches Gespür hatte für Situationen, auch für Geschichten zum Beispiel. Also wir suchen ja auch immer nach Geschichten und die Fixer-Stringer sollten die Leute sein, die uns Geschichten bringen. Muss nicht unbedingt so sein. Es gab manche Geschichten, auf die ich über meinen Fahrer gekommen bin, ja, der Dinge erzählt hat. Von daher können Fixer-Stringer, klar, es können ausgebildete Journalisten sein, müssen es aber nicht unbedingt aus meiner Sicht oder sind es häufig auch gar nicht. Ja, es gibt Rechtsanwälte, es gibt Unidozenten oder es gibt so wie Ahmed, der als Englischlehrer gearbeitet hat und sein Handwerk dann gelernt hat, indem er bei mir angefangen hat zu arbeiten. Ja. Andere, was haben die davor gemacht? Andere waren Fahrer und wurden dann zu Fixern oder Stringern. Also ist der Idealfall ist eben der lokale Journalist, aber den findet man gerade in den Krisengebieten eher seltener. Ja? Also von daher sind es andere Qualitäten. Nun, die andere Seite der Geschichte des Fixers und Stringers, sie sind unsere Augen und Ohren, sie sorgen für unseren Komfort zum Teil und sie gehen enorme Risiken ein. Sie gehen, und deshalb habe ich jetzt diese Bilder hier, da zeige ich jetzt noch ein paar mehr, ja. Sie sind nämlich diejenigen, die zum einen von vor Ort unter Druck gesetzt werden können, sehr viel mehr von der politischen Seite unter Druck gesetzt werden können, sehr viel mehr als wir das können. Wir können uns dem letztlich entziehen. Aber wenn Parteien oder Milizen Geschichten nicht passen, das gilt weniger für den deutschsprachigen Journalismus, also da sind wir außer man arbeitet für den Spiegel, der dann auch in Irak oder international wahrgenommen wird, aber selbst so eine Zeitung wie die Neue Zürcher Zeitung, die kennt man im Irak nicht, ja, und die kennt man auch in vielen anderen Ländern nicht. Und es ist auch so, es kommt auch noch dazu grundsätzlich so dieses, die Hierarchie zwischen Fernsehen und Zeitung, ja, mir ging es oft so, du bist Journalistin, wo ist denn deine Kamera? Was auch sehr angenehm sein kann in so einer Situation. Ich konnte dann eben auch, also die Kollegen, die mit der Kamera unterwegs sind und unsere Fotografenkollegen, die immer, die eben dort sein müssen und die Bilder aufnehmen müssen, aus diesem Zwang haben wir nicht. Ja? Ich habe hier diesen kleinen Notizblock und diesen Stift. Den kann ich einstecken und wenn es ganz übel kam, und es kam ganz übel, dann habe ich nicht mal den ausgepackt, sondern habe einfach ins Gedächtnis mir eingeprägt, bin nachher irgendwo hingegangen und habe es mir aufgeschrieben. Das können Leute mit einer Kamera in der Hand nicht. Man braucht fürs Fernsehen die Bilder, man braucht als Fotograf die Bilder. Insofern zum Arbeiten kann es leichter sein, weil man vielleicht nicht so ganz ernst genommen wird als Printjournalist, weil man und es ist aber auch so, dass man sich bestimmten Risiken vielleicht auch nicht so aussetzen muss. Ja, ich kann auch eine Stunde nach dem Anschlag hinkommen, weil ich eben die Bilder nicht brauche. Ne? Und trotzdem gibt es das Risiko lässt sich nicht wegdiskutieren und es sind eben die lokalen Mitarbeiter, die immer in der Stadt unterwegs sind, die von ihrem Wohnort zum Büro kommen müssen, die dann den ganzen Tag mit uns unterwegs sind in der Stadt oder zwischendurch nochmal irgendwo hinfahren, um irgendwas zu erledigen und sich diesen Gefahren aussetzen müssen. Und dann gab es eben auch Situationen, wo wir als Journalisten direkt angegriffen, also die zum einen haben Ahmed, das wird er vielleicht nachher erzählen, lange Zeit auch gar nicht erzählt, dass er für ein westliches Medium arbeitet, weil das in seiner Nachbarschaft, es hätte ihm das Leben gekostet, er wäre umgebracht worden und das haben viele unserer Mitarbeiter nicht. Ja, also haben wir auch eine Verantwortung dafür, finde ich, sie zu schützen. Aber wie nehmen wir diese Verantwortung wahr? Wir können sie letztlich nicht wahrnehmen, ja, weil wir bieten ihnen keinen dauerhaften Job. Solange ich im Irak war, hatten sie dann, meine Mitarbeiter, ein monatliches Einkommen. Jetzt, wo ich dann, als ich wegging, brach auch das Einkommen weg, ja. Sie sind nicht versichert, also sie kriegen keine Pension. Im Irak ist man nur rentenversichert, zum Beispiel, wenn man beim Staat arbeitet. Das gilt jetzt nicht nur für die Medienmitarbeiter, ist es so, dass sie keine Rentenversicherung haben. Alle Menschen, die im Irak im Privatbusiness arbeiten, haben keine Rentenversicherung. Und wenn wir gehen, bleiben sie zurück und haben aber letztlich ihr Leben für uns riskiert. Zum Beispiel die Bilder, die ich jetzt hier zeige, ja, das sind von einem Anschlag auf das Hotel, das Hamra Hotel, in dem ich lange Zeit gewohnt habe und wo sehr viele Journalisten gewohnt haben. Und wo auch ein Mitarbeiter, ein Freund von mir umgekommen ist, also nicht ein Mitarbeiter von mir, sondern von Kollegen. Jetzt habe ich wieder dieses Bild, Entschuldigung. Und das ist zum Beispiel das Auto vom Wall Street Journal. Das ist ein Freund von mir, hatten wir uns auch das Büro geteilt. Wir gehen diese Risiken ein, aber auch unsere Mitarbeiter gehen diese Risiken ein. Und vor allen Dingen, es ist auch so, dass dadurch, dass wir in dieser Gefahrenzone leben, so eng miteinander leben, ja, Ali sagt es, ich habe 9 Jahre im Irak gearbeitet, 7 Jahre davon in Bagdad, da habe ich mehr Zeit, mit meinen irakischen Mitarbeitern verbracht als mit meiner Familie oder mit irgendwelchen Kollegen. Ja? Und wenn es ihnen schlecht ging oder mir schlecht ging, ja, dann waren wir diejenigen, wir haben uns darüber ausgetauscht. Ja? Oder auch diese Frage, ja, man kommt nach Deutschland, man kommt in die Schweiz, es ist unglaublich schwierig, über diese Dinge auch zu reden, sie zu vermitteln, weil sie sind jetzt den normalen Menschen doch auch fremd, sie sind auch, schockieren sie. Aber mit den Menschen, mit denen man täglich durch diese Gefahren geht, mit denen kann man ganz einfach darüber reden und man kann auch Witze darüber machen, ja, Witze, die man hier nie machen könnte, ja, die so schräg sind, dass jeder sagt, hey, spinnst du? Die dann, genau so sah das Zimmer aus, bei diesem Anschlag, das war ein anderer Anschlag, ich wollte euch jetzt eigentlich noch ein Bild zeigen, finde ich es nicht, Entschuldigung, ich werde es gleich finden, hoffentlich, ja, das ist wieder das Falsche, das ist das Hotel. Und hier habe ich es, Entschuldigung. Genau, das war hier rechts, das ist Osama. Er war lange, 5 Jahre lang mein Pfarrer. Und er hat auch Osama. Das war damals mein Mitarbeiter und das ist Salah. Nach diesem Anschlag, ihr seht es vielleicht ein bisschen vom Licht, es ist schon dunkel, ja. Da musste ich dann meine Geschichte natürlich doch schreiben über den Bericht. Das war 3 Anschläge auf Hotels an diesem Tag. Und aufgrund der Zeit hatte ich keine Zeit, also ich musste ja den Artikel abliefern, keine Zeit mehr, eine andere Bleibe zu suchen. Das Hotel, alle Kollegen gingen. Und dann saßen die 3 beiden, saßen da in meinem Zimmer und haben auf mich gewartet, bis ich meinen Artikel endlich abgeliefert habe. Und dann sind wir in der Nacht nach Hause gefahren. Ich habe in dieser Nacht auch bei Osama übernachtet. Und was auf solche Dinge bauen wir in diesen Situationen, ja, was für ihn auch ein Risiko war zu dieser Zeit, das war 2010, die Sicherheitslage wurde etwas besser, aber es war immer noch nicht so, dass man Ausländer ohne Probleme in seinem Haus übernachten mitbringen konnte. Ja. Wenn Leute das mitbekommen haben, hätte das dazu führen können, dass es das Haus angegriffen wird, die Familie überfallen wird. Ja. Und deshalb denke ich, sollten wir ihnen sie kommen viel zu wenig zu Wort, unsere lokalen Mitarbeiter, sie sind immer da und werden aber oft vergessen. Von hier aus möchte ich jetzt übergehen. Ihr könnt ja vielleicht dann nachher einfach auch noch Fragen stellen. Jetzt habe ich vergessen, meine Uhr aufzustellen. Mist.
Der Robin hat 11:43. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder?
Haben wir noch ein bisschen Zeit, okay. Jetzt wollte ich dazu übergehen, wie findet man Geschichten, wie erzählt man Geschichten? Alice sagt, es hat sich beeindruckt, auf welche Geschichten ich da gekommen bin. Keine Ahnung, danke. Manche Geschichten, die sind einfach, jetzt muss ich mal gucken, Entschuldigung, habe ich auch wieder irgendwelche Fotos zusammengestellt. Fange ich vielleicht mal damit an. Das ist ein Bild aus Kerbala. Kerbala ist das Zentrum der Schiiten, der schiitischen Welt, des schiitischen Glaubens hier mit der Imam Hussein Moschee. Und das war während Ashura, einem der höchsten schiitischen Feiertage. Und da hatte ich mir überlegt, wie kann man diese wie könnte ich diese Geschichte erzählen? Ich bin dann hingegangen und bin ein Stück weit, das sind riesige Pilgermärsche, die das ganze Land, das hier ist jetzt Bagdad, und ich hatte mir dann überlegt, ja, ich gehe jetzt einfach ein Stück weit mit diesen Menschen mit, mach diesen Pilgermarsch, ein paar Kilometer, ja, gehe ich da mit. Und das war unglaublich interessant, weil, also es war das eine, war das Interessante war die Erfahrung, dass ich, einer meiner Mitarbeiter ist Sunnit, der andere ist Schiite, also das war auch immer etwas, auf was ich geachtet habe, weil man dadurch auch bestimmte Dinge automatisch mitbekommt, ja. Und vor allen Dingen, das Team muss dann natürlich auch stimmen, eben man gegenseitig sich ja, entsprechende Geschichten an Checkpoints auch erzählen kann, ja, sich gegenseitig absichern kann. Und in dem Fall, wenn Sie mit einem Sunniten an so einem schiitischen Pilgermarsch teilnehmen, hat den Knall. Und das ist nicht ganz einfach, ja. Die Gegend, also das ist dann auch interessant zu sehen, ja, weil man, ich bin dann auch durch Bagdad, zum Teil gehen diese Pilgermärsche durch sunnitische Quartiere durch und ich bin dann durch diese sunnitischen, durch eines dieser sunnitischen Quartiere gegangen und da sagen die Leute, ja, ja, ist ja gut und recht, aber sie übertreiben ein bisschen, ja, und es wird zu viel. Und es ist tatsächlich so, dass eben die Schiiten dadurch, dass sie die Macht gewonnen haben, sie zeigen das tatsächlich auch. Sie zeigen es mit den Flaggen, die überall hängen, und sie zeigen es auch mit diesen Pilgermärschen. Das ist auch ein Stück Machtdemonstration. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, was ich dann eben durch dieses Mitmarschieren erlebt habe, diese unglaubliche Spiritualität. Und die bekommt man, indem man einfach irgendwo sich hinstellt und kurz Leute befragt. Hätte ich sie so nicht mitbekommen. Das finden sehr viele beängstigend. Ja, das sind ja Massen, es sind einfach Hunderttausende, die da unterwegs sind. Mhm. Aber die Leute, die Menschen fingen dann an zu erzählen, ja, und ich habe sie dann gefragt, ja, was wünscht ihr euch denn, wenn ihr jetzt da ans Grabmal von Imam Hussein geht, ja, weil darum geht es auch, ne, sich Dinge zu erhoffen. Und dann erzählte mir zum Beispiel ein Mann, den blende ich jetzt, Frauen erzählten mir dann Dinge von irgendwie ihre Söhne, die heiraten sollen oder Sicherheit für ihre Kinder, also so Dinge, auch die man erwartet. Und dann erzählte mir aber ein Mann, das muss ich Ihnen, da seht ihr hier, diese Bilder, die ihr da seht, sind Wahlplakate. Das war so kurz nach einer der Wahlen im Irak. Dieser Mann, ja, erzählte mir dann, ja, dass er Präsident Bush dafür danken wird, dass er Saddam gestürzt hat. Nun sieht man diesen Mann, ja, und man will, ich hätte diese Antwort nicht erwartet, ja, dass er das sagt. Er ist ganz offensichtlich sehr, sehr fromm, ja, und jemand, der überhaupt nichts mit westlichen oder mit den Amerikanern anfangen kann. Nun sind die, und dass er Bush viel Erfolg wünschen wird, ja. Das fand ich, das war so dann in meiner Geschichte nur eine kleine, ein kleiner Punkt, aber durch dieses Mitmarschieren, das fanden die Leute, denen hat es gefallen, das hat man gemerkt, ne, dass jemand da mitkommt und dadurch haben sie sich dann auch geöffnet und vielleicht Dinge gesagt, die auch für einen Überraschungsmoment sorgen. Das war jetzt eine nette Sache. Jetzt
wollen wir noch eine nicht nett und dann würden wir vielleicht ja. Den Bug abschalten.
Ja, okay,
wir dann
genau.
Noch ein paar Fragen einbauen
genau.
Können.
Genau. Jetzt hatte ich hier noch eine, genau, die erzähle ich dann vielleicht nachher, weil ich hatte auch eigentlich, wollte ich euch eine meiner Lieblingsgeschichten erzählen. Wo habe ich sie denn jetzt? Oh, wo sind die Bilder hingekommen? Karada, Saddam City, Saddam's Grab. Jetzt finde ich die Bilder nicht mehr. Okay, ich erzähle euch wohl eine Geschichte, die ich sehr, sehr schwierig fand. Das war, die habe ich letztes Jahr gemacht, als ich nach Tikrit gefahren bin. Ja? Der Islamische Staat hatte Tikrit und Mosul eingenommen Und auf einmal hatten wir im Irak als große Gegenmacht nicht die Armee, sondern schiitische Milizen, die gab es davor schon, aber auf einmal wurde groß mobilisiert und diese schiitischen Milizen haben den Krieg geführt. Ich hatte im Herbst oder vielmehr im Jahr schon kurz danach, als das begann, der höchste Geistliche hat ja zum schiitische Geistliche hatte zur Mobilisierung aufgerufen und daraufhin sprangen die Wildpilze aus dem Boden, wurden immer stärker und immer bedeutender. Und wir haben verzweifelt versucht, eine Geschichte mit diesen Milizen zu machen, ja, in Bagdad. Es war unmöglich, ja. Entweder sie wollten einen Haufen Geld, und Haufen Geld, Tausende von Dollars. Und das ist so ein anderes Prinzip von mir, dass ich nicht für Geschichten bezahle. Dann gibt es die Geschichte halt nicht, ja. Das ist vielleicht eine sehr penible Einstellung, aber wir haben auch das Geld nicht dafür, ja. Und dann hatten sich diese Milizen jetzt im Frühjahr, hatten sie sich dann geöffnet, beziehungsweise, um genau zu sein, eine Miliz, eine der mächtigsten Milizen. Und die haben dann sowas wie Embeds angeboten. Und da sind wir dann, konnten wir nach Tikrit fahren. Und das war eine Tour, war eine Pressetour. Richtig so, ich weiß gar nicht, wer waren, glaube ich, 10 Autos oder so oder noch mehr. Und das ist an sich eine schwierige Sache, wenn man so im Pulk unterwegs ist, weil man dann selten die Gelegenheit hat, so das Besondere zu finden. Und das zusätzliche Problem war dann in diesem Fall, ein Embed mit einer Miliz ist was anderes als ein Embed mit amerikanischen Truppen. Ja. Das ist, geht es eher locker zu, was Sicherheitsbestimmungen oder Sicherheitsvorkehrungen angeht. Und dann unterwegs kamen wir in eine Stadt, wo eine andere Miliz, sollten die alle miteinander kooperieren, tun sie aber in der Realität nicht, die uns nicht durchfahren lassen wollte. Und dann gab es da eine kurze Schießerei und es marschierte einer mit einer RPG, mit einer Panzerfaust an uns vorbei, wir zurückgefahren. Und dann haben sie Telefonate, Walkie-Talkies hin und her und dann durften wir doch weiterfahren. Weil wir aber mit dieser einen Miliz unterwegs waren, konnten wir nicht in diese Stadt. In dieser Stadt befand sich das Grabmal von Saddam Hussein, das geplündert worden war oder demoliert worden war und das wir eigentlich sehr gerne sehen wollten. Und da ist es, dass zu einem Zeitpunkt, als es das noch gab, war ich da mal. Und da kamen wir noch nicht hin, ja. Wir kamen dann durch ausgebrannte Dörfer, an geplünderten Läden vorbei, wo die verlassen waren, konnten da aber uns nur sehr eingeschränkt bewegen, weil wir hielten dann mal an und dann hatten wir irgendwie ein paar Minuten Zeit, jemanden zu suchen, mit jemandem zu reden und zu befragen und dann wurden wir schon weiter kommandiert. Und so ging es diese ganze Tour und was die uns eigentlich, sie wollten uns natürlich ihre Sicht der Dinge, ihre Erfolge im Kampf gegen den Islamischen Staat zeigen, der aber sehr viele Schattenseiten hat und diese Schattenseiten wollten sie uns natürlich nicht zeigen und wollten auch gucken, dass wir da möglichst nicht so viel darüber erfahren. Das ist, trotzdem habe ich es gemacht, diese Fahrt. Ich würde es auch jederzeit wieder machen, weil man immer Dinge sieht, beobachten kann. Das Problem ist, man kann einfach nicht alleine nach Tikrit fahren. Man kommt nicht an den Checkpoints vorbei. Es ist die einzige Möglichkeit so. Ich bin dann später nochmal mit der Menschenrechtskommission hingefahren in ein Dorf. Aber anders geht es einfach nicht. Also man muss diese Angebote wahrnehmen und dann gucken, was man daraus macht letztlich. Und ich hatte sehr viele einzelne Elemente, konnte aber die Recherche, die ich gerne gemacht hatte, es war unglaublich frustrierend, nämlich zum Beispiel in diese Läden gehen, dahinter zu gucken. Wer hat, Hamoudi, are you still there?
I'm sorry.
I'm stopping soon, and then we will switch over to you.
Oh,
2 minutes. 2 minutes.
Yeah.
So sorry. Okay, ich muss aufhören zu quatschen. Was ich habe dann aus dieser Geschichte letztlich eine sowas wie ein Road Movie gemacht. Einfach erzählt, was ich unterwegs beobachtet habe, dagegen gestellt. Es gab einen Bericht vom Human Rights Watch und so versucht, möglichst viele dieser Elemente, einzelnen Elemente, die ich hatte, die einzeln für sich gut waren, aber die einzeln nicht getragen haben als Geschichte. Ja? Und wo ich natürlich auch, wo wir uns nicht zu einem Propaganda-Instrument ja, von Milizen oder von Regierungen oder sonst wem machen wollen. Und trotzdem muss man, habe ich diese Geschichte, da ging es um Leute, die im Dorf zurückgingen, die habe ich auch erzählt, ja, aber habe dann eben versucht, andere, die ganzen anderen Elemente reinzubauen. Also man muss bereit sein, so einen Frust auszuhalten, man muss sehr viel Frust aushalten können, man muss auch bereit sein, viel Aufwand zu betreiben und am Ende dazustehen und keine Geschichte zu haben. Das ist mir auch passiert, also da einfach Geschichten gescheitert, die komplett gescheitert sind. Diese Geschichte habe ich noch halbwegs retten können, eben durch diese vielen Details, die es gab, aber es war eigentlich nicht die Geschichte, die ich gerne erzählt hätte, nämlich von A bis Z aus Tikrit oder aus einem Dorf um Tikrit herum. So, und jetzt...
Also du hast vorher gesagt, du würdest es jederzeit wieder machen, während wir wahrscheinlich schon beim Zuhören Angst kriegen. Also ich muss nochmal sagen, ich bestehe auf dem Mutig als Adjektiv. Ich denke, wir öffnen die Runde einfach schon für Fragen. Oder möchtest du noch schnell?
Hier, ne, so, lass.
Nach Bagdad.
Ja, genau, jetzt. Ja. Oh, jetzt, ne? Herr Moody, hang on a second. It's your turn. Finally. So, jetzt. So. Hamoudi, maybe there's something you want to tell the people. You know, I told them a bit about how I see, saw our work together, our collaboration, yeah. But. Maybe you just want to give some input and then people can ask you questions.
Yeah, sure, but yeah, I still cannot see you.
You can't see me. No. Okay, no. There's something wrong. Hang on a second. Vorher ging es noch. Einstellung. Kammer. Ah, Hamoudi, stupid me.
Okay, now we can show.
Okay, now you will see the audience. I will turn the computer, hang on a second. Because we don't have to finish here. So, can you see?
Hello. How you guys doing?
So.
I've been doing well.
Is it working like that?
Yeah, it is working now. It is working.
Okay, great. So. Okay, go ahead.
Yeah. So what did you tell them about? Or how to get an idea of it?
I mean, you just tell them what you think it's so, interesting for them.
I think please erase your voice so I can hear you.
Oh, sorry. I said, yeah. I think, you know, just tell them what is interesting from your perspective, or what you would love the people to know about your work.
Talking about media in general.
Yes, yeah, so, you know, yes.
Yeah.
How is it for you working with us guys? Why did you start this work? Why are you still doing it? What are the challenges for you? Maybe things like that.
Okay. So, work in and the field of media in general is really an interesting field. So I was really interested in, you know, being a part of this work. You know, it's the kind of work that reveals all the facts and you know, deal with different issues in the society, and we would let the people abroad to get to know what exactly going on in this country. So I'm proud to be, you know, part of this process, a part of this field, to work in the Swiss newspaper, in particular with Inga. So it was, you know, a great pleasure for me to start working now in this newspaper, you know, in the field of media and press. And yeah, I started back in 2010 working in this newspaper with Inga. And so on, yeah. We worked for more than 3 years, so it was great work, but, you know, there were also difficulties and challenges, you know, this work in terms of security. Sometimes we were facing difficulties in getting to a place where, like, for example, a security breach that would happen. We would talk a lot with the security man just to let us through. So, you know, yeah, we faced, you know, many difficulties. For example, with a demonstration where the, you know, security man would not allow us to get through, you know, and we would talk with them a lot. So, of course, sometimes they wouldn't let press or media to get into demonstrations, for example, because media represents the voice, you know, the demands of the people. So, and also the difficulties and the challenges with the checkpoints, for example, you know, when they see a foreigner, you know, and they would, you know, stop us and, you know, they want to get to know what, you know, what we're doing here, you know, who is this foreigner, and they keep asking questions, and was really annoying. So these are, like, you know, few examples of the challenges and difficulties that we would, you know, that we had gone through in our work. Yeah. So if you guys have any questions, I mean, be my guest. Yeah. I mean, yeah. What else? You guys like to ask anything about Iraq in particular that?
Yeah. We'll open the floor for questions.
Hi, I'm Marin Zini. Did you never think about stopping what you're doing because it's dangerous for you or for your family?
Could you raise your voice? Because I'm not hearing you well.
Shall we repeat the question to you?
Yeah.
So the question was if you ever thought about stopping your work because it's too dangerous, or stopping to work with Western media.
Oh yeah, you know, before, you know, when the American troops entered Iraq, I worked with the American troops and I was threatened, so I had to quit working with them. And then I had the chance of start working with the foreign media for more than, you know, till now for almost 5 years now. And, you know, yeah, at some point, I was also threatened. I remember last year, you know, when someone I knew in my area, he knew about my work, that I worked with the foreign media, so it kind of was kind of dangerous thing for me. You know, I was really concerned whether to keep or not to keep working with the foreign media. But, you know, I decided to, you know, keep working. And this field, taking the dangers of this work to be a part of, you know, of my work. So, I decided to keep working in this field, not to let go. Yeah, because I'm proud to be a part of it, to let the whole, you know, the whole world know about what is going on in this country. So I was really interested in this job to the point that I didn't want to give up working. Until now, I'm working in the field of media and press, in particular with the New York Times. It is, you know, one of the greatest newspapers in the world.
Thank you. More questions?
Okay. Is he busy? Is there enough jobs to do? Or what does he do when there's no jobs around for media?
Okay, I'll just repeat the question. Are you busy? Do you have enough jobs from different media? No.
Say again, please.
Are you busy with work? Do you have enough work?
Yeah, currently I'm working with the New York Times, the newspaper, the American newspaper. So, you know, thank God I'm still working in this field, in the media field, what we call the, you know, the journals and feel, and I'm proud of it. So yeah, I'm still working. I didn't give up.
How do you get paid? Do you get paid on a regular basis or per diem, or what is your situation financially?
I get paid on a regular basis, yeah. Like the, you know, the monthly salary, yeah, on a regular basis.
Die Frage war wahrscheinlich auch ein bisschen, ob es gefällt.
Ja.
Wie viel oder vergleichst du
Is it a better job compared to, let's say, teacher or any other job that you could get? You were an English teacher, right?
Yeah, I'm still an English teacher. Of course, when it comes down to working with the foreigners, you know, whether before with the American troops or right now, you know, with the people in the media or press, of course, you know, in Iraq, you know, in general, the salaries are low. So, you know, compared with other regular jobs in Iraq or in Baghdad in particular, working with the foreigners is being, you know, a good job with a good salary.
Can you ask him, I don't know if I said it already, why he's doing this job and the job, because I think he said earlier
So you said you want the world to know what's going on in Baghdad. Do you have another reason to do this job, or what are your reasons for doing this dangerous work?
Well, practically, I mean, it's a work, so I wouldn't, you know, especially in terms of media and press, the foreign media, of course, I wouldn't refuse. I wouldn't say no, because I'm already interested enough in this work. And so this may be, you know, the main reason, and financially, you know, I get paid from it, so why not? These two reasons would be enough for me. I mean, maybe linguistically to improve my English language, you know, since I've been working in this field for more than 5 years now. So I'm proud of it, maybe for these three reasons, I guess.
Is there a lot of differences between the journalists that you work for? There's some journalists that I want to work for.
I cannot hear you well.
Okay. Are there some journalists that are hard to work for because they don't respect customs, or they're too dumb and they want to do too many things? Is there a difference between journalists?
Yeah. So she's asking about differences between journalists. So are there journalists that are easier to work with and other ones that are more complicated, let's say?
Oh yeah, of course, we have maybe some, you know, journalists, foreign journalists, you know, are complicated to work with. Of course, depends on the, you know, on the pressures of the work. Sometimes when we want to get to a place or we get, you know, something done because of the difficulties we're facing, so maybe a journalist, he gets angry over the fixer or the translator, you know, controversy would happen. So we have them. We have the easy people, we have the hard people to deal with, so, you know, yeah. Both of the persons, we have them here in Iraq, you know. Mm-hmm. But of course, with Inga, you know, Inga was the easy kind of person.
Oh, Hamoudi. You don't remember Green Zone?
Yeah, get angry sometimes, but yeah, of course. And I miss you a lot, you know.
I miss you too, Habibi. No, we had an incident, Hamoudi, just let me intervene. We had an incident, you know, where I really got angry on Hamoudi and I felt so badly. I wanted to do something, really.
Yeah.
Hey,
there were a few times when you used to get angry, but it's okay. It's a part, and I consider it a part of the work, you know, because of the environment, the Iraqi environment, sometimes really difficult, you know, to be in, to work with, so... Yeah, I consider it something, you know, normal.
Thank you.
You're welcome.
Yeah. Wenn jetzt New York Times kommt oder die NZZ kommt, sind unterschiedliche Sachen gefragt, weil die Blickweisen aus den Ländern unterschiedlich sind.
So
So there's another question. If you're working for NZZ versus working for New York Times, are there differences in perceptions? Do they want other stories? Do they want different angles?
Well, as for the Americans, of course, you know, sometimes we'd have similar stories. You mean, we did many stories, I did many stories, with Inga, and so far, you know, being with the New York Times for almost a year now, they did some similar stories, but of course they have their own, you know, angle, you know, comes from, you know, the American people or what the American administration wants. You know, they want to represent certain points of their article, you know, what they want the American people to get to know. So I think there are some differences, you know, type of the stories they would present to their people.
Thank you. There's...
Yeah.
Was there ever a situation where you wanted or where you chose to leave a situation because it was too dangerous, or you chose to stop working with a journalist?
Say again, would you repeat the question?
Did you ever choose to interrupt the work with a journalist because it was too dangerous, maybe?
As I mentioned early on, I decided to take the dangers of work in the media or journalism as a part of the job. But, you know, no, I didn't ever think to give up on my work in media or journalism. You know, there were dangers, but, you know, when I'm with the correspondent, when I'm with the journalist or with the driver. So, as Iraqis, we already know about the dangers. We know already about them. So it's up to us. So it was my own decision to keep working in the media.
Mm-hmm. Thank you.
Yeah.
Okay. More questions?
More questions?
Yes, I'm wondering if his family and friends, if they know about his work and what they think
about it. Mm-hmm. There's one more question. Do your family and your friends know about your work? And if yes, what do they think about it?
Well, my family knows, of course, about my work, and they are so proud of me of being part of this process, you know, working in the foreign media field. And only a few of my friends, you know, they know about my work. I wouldn't tell everyone because, you know, I don't trust everyone here, like, in my area. So, because, you know, in general, people hate those who collaborate with the like back then with the American troops or people who work with the foreign media. So only a few people know about it. Of course, my friends are proud and happy of who I am and of, you know, working with the foreign media.
Thank you. There's more questions. No stopping for you.
How would you describe the journal of freedom in Iraq and the restriction by government policy? It's different to Korean newspapers and domestic newspapers.
So I didn't really get the question.
How you can describe
the difference between Iraqi and foreign media?
And this freedom is different for international, like New Times and Iraqi newspapers.
Yes. Okay, so the question is about the differences between the work for Iraqi media and foreign media, or American media, for example. What are the main differences?
Well, the main differences, I would say that, you know, some Iraqi media, like newspapers or TV channels, they would be biased and cited to, like, parties, you know, owned by parties, paid by some certain parties, so they would always praise some parties, so they are not neutral, they're biased. But, you know, unlike the foreign media, of course, wouldn't be biased to any side, and, you know, they would only care about telling the truth to the whole world, you know, the people abroad, telling exactly what is going on in this country. As I mentioned early on, of course, there would be some slight difference or differences in the, you know, the type of writing, the articles, and the New York Times. Of course, you know, they have their own angles or views of, or ways of telling the American people what is going on in their, you know, in this country. I mean, militarily, economically, socially, sometimes they maybe would ignore certain points where they think that is not really important. You know, they would focus on certain issues or points, you know, unlike the rest of the foreign newspapers. Maybe they would focus on other, on other issues or points. Mm-hmm. You know, this is, this is my, this is my thinking of it. This is, yeah. Mm-hmm.
Thank you.
Okay, dann verabschieden wir uns von Ahmed.
Thank you. Sorry, I was saying in German. We're saying thank you very much for being with us and letting us know about your work.
You guys are so, I'm proud to talk with you all guys in this workshop. I'm sorry I wasn't able to be with you guys because the New York Times guys, they say, we're not going to be able to let you go over there. We need you to work. So I got married, they only have given me 3 days off, and after that I got back to work. But today is my day off. So I was so happy for being with you guys to talk with you. I'm really proud of this.
Thank you very much.
Amudi, thank you. Thank you.
Thank you so much.
And thank you that you joined us on your day off.
You're welcome. I hope that my answers were good, you know.
Super. Great. Great.
I answered well.
Talk you're to welcome. You soon. Thank you very much for joining
okay,
us.
Inshallah.
Yeah.
Okay. Inshallah. We talk later on.
Yeah. Masalamain.
Masalamain.
Okay. Ich glaube, das hat uns einen sehr guten Einblick gegeben. Wir sind froh, haben wir diese
super,
Verbindung
hat
so, so gut, dass sie so gut geklappt hat, dass wir wirklich Fragen stellen konnten und es keine Zeitverzögerung gab und alles. Jetzt haben wir wirklich noch Zeit, Inga Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist fast ein bisschen kurz, jetzt eine Viertelstunde noch, aber ich hoffe, wir können auch hier noch vieles von dir erfahren, wie du in 20 Minuten Reportagen machst oder wie du in Grenzgebieten an Gewehrsalven vorbeikommst. Hier.
Was mich interessieren würde, wie du die Gefahr einschätzt, dass die Geheimdienste solche Vermittler entwandern oder selbst sich anbieten, dass man selbst als Mitarbeiter ein für die Geheimdienste arbeitet.
Oh, das gibt es natürlich. Und der Druck, das ist auch eine der, na, wie sagt man auf Deutsch, diese Aspekte des Drucks auf die Mitarbeiter, ja, dass versucht wird, die zu rekrutieren. Das geht so weit, dass, also mir ist es persönlich mal passiert, dass jemand dachte, wir würden auch als Informanten für den lokalen, für Geheimdienste arbeiten. Das passiert. Ja, was macht man dagegen? Das ist, wenn man letztlich ist es eine Vertrauenssache, dass man seine Mitarbeiter, dass man ihnen vertraut, dass man sie lange genug kennt. Und dann ist es auch klare Prinzipien aufzustellen. Auch das ist, denke ich, am Anfang der Zusammenarbeit sehr wichtig. Ja? Was Hamudi jetzt auch beschrieben hat, ja, die Unabhängigkeit in der Berichterstattung, aber auch, dass wir nicht als Informationsdienst für irgendwelche Geheimdienste fungieren. Obwohl wir ja so von der lokalen Bevölkerung, da dürfen wir uns auch keine Illusion machen, werden wir so wahrgenommen. Ja? Man glaubt immer, wir würden für irgendwelche Geheimdienste arbeiten. Vor allen Dingen, wenn man lokale Sprachen lernt, passiert einem das noch viel leichter, weil wer ist so wahnsinnig, so komplizierte Sprachen zu lernen, ja? Wenn es dann nicht noch ein höher geordnetes Interesse gibt. Aber wir können uns, ist wieder die Geschichte, wir können uns dem entziehen, die lokalen Mitarbeiter können das nicht und diesen Druck, es gibt ihn und man kann versuchen, sich dagegen zu schützen, indem man eben diese Prinzipien, Guidelines von Anfang an aufstellt und klar macht, ne, da auch die Mitarbeiter entsprechend, das ist ein Teil der Ausbildung, die man leisten muss. Und das andere dann, wenn man Verdachtsmomente hat, dann auch sofort reagiert. Ne.
Du warst, glaube ich.
Lässt sich sagen, was du für ein Budget hast, ungefähr für deinen Fahrer und deinen Fixit, was du ausgeben kannst?
Als ich dort war, da hatte ich dann irgendwann, haben die einen Monatslohn bekommen. Das waren, ich glaube, zum Schluss $1200, also nicht viel. Die New York Times zahlt sehr, sehr viel besser als die NZZ. Und jetzt, wenn ich nur noch so sporadisch dort bin, dann muss ich einfach Tagessätze bezahlen und die sind sehr, sehr hoch. Also Irak ist sehr, sehr teuer. Das ist mindestens $100 am Tag. Da ist man inzwischen günstig dabei. Es gibt inzwischen auf $300 pro Tag. Und als ich meine zweite Geschichte gemacht hatte letztes Jahr, als ich nach Tikrit gefahren bin, das waren 1,5 Tage, das hat mich $400 gekostet zum Beispiel. Ne? Also das ist natürlich auch die Frage für die Zeitung oder westliche Medien, gibt es überhaupt noch das Geld, in diese Art von Journalismus zu investieren? Es braucht das Geld dringend, weil alle sparen müssen. Es wird immer mehr auf Agenturen gebaut, die Agenturen sparen aber auch und so ist es so eine Abwärtsspirale, sodass die Qualität immer schlechter wird und es eigentlich dringender denn je ist, dass Korrespondenten reisen können oder auch, dass freie Journalisten bezahlt werden können. Da ist das ja eine totale Katastrophe, was in dieser Beziehung passiert. Ne? Ich habe das Glück, dass die NZZ immer noch bereit ist, dafür Geld auszugeben, aber auch bei der NZZ muss man auch sparen, ja.
Nur kurz eine Nachfrage. Gibt es da Handlungsspielraum, was die Preise angeht? Oder
ja.
Siehst du am Längen oder letztlich macht er den Preis?
Nee, da gibt es, also es gibt Verhandlungsspielraum, klar. Und gerade wenn man dann auch jetzt so jemand wie ich, die so lange in dem Land war, die ich dann die meisten Leute auch kenne, dann kriege ich auch einen Sonderpreis, ne, kriege ich einen besseren Preis. Oder ich kann auch irgendjemanden nehmen, der vielleicht nicht alle Bedingungen erfüllt, die man so sonst gerne hätte, ne, weil ich vieles selber weiß oder solche Dinge. Ja. Das gibt es schon. Also es gibt Verhandlungsspielraum. Man sollte auch verhandeln, wenn irgendjemand kommt und $700 will. Das ist ein Monatsgehalt. Also ein Polizist, der auch sein Leben riskiert, verdient $800 im Irak. Ne? Das sollte man, also was denke ich immer ganz wichtig ist, ist zu wissen, so die Relation dazu, ja, was verdient jemand anders, der sein Leben riskiert, das als Anhaltspunkt zu haben oder was eben dann Kollegen sagen, was sie ausgehandelt haben an Honoraren.
Es gab gleich dahinter noch eine Frage.
Ja. Wie ist es als Frau, sich in diesen Gebieten zu bewegen? Also gibt es da gewisse Problemsituationen, in die man andernorts nicht geraten würde?
Es ist unterschiedlich. Jetzt kann ich noch ein paar Fotos zeigen. Oder ein Foto. Oh, falls ich es denn finde. Oh, finden. Wo war ich denn? Ach, Schutz, genau da ist es doch. Natürlich Simpson Ahmed. Oh. Ist es schwierig, sich in so einem Land zu bewegen? Also ihr seht mich alle, ne? Das ist, man muss bereit sein, sich zum Beispiel so anzuziehen. Weil man bestimmt, also wenn, das war jetzt auch während dem schiitischen, man sieht es hier an dem schiitischen Porträt, da kann man sich nur im Vollschleier bewegen. Und zwar darf keine Haarspitze rauskommen, wirklich nicht. Und Kerbala heute, Najaf heute, 2003 war es noch ein bisschen anders, da konnte vielleicht auch mal eine Haarspitze rausgucken, heute geht es nur noch so. Und selbst in Bagdad, Kadimir, ist auch, da gibt es auch einen berühmten Schrein, kommt man auch nur so rein. Ja. Aber man kann sich grundsätzlich als Frau bewegen. Also eines der größten Probleme sind immer Hotels, weil man kriegt als Frau dann irgendwo das schlechteste Zimmer, ganz weit weg, weil man muss ja geschützt sein. Ja? Das, und was heißt ein schlechtes Zimmer? Das heißt ein Zimmer zum Lichtschacht hin. Was ich selber kann das überhaupt nicht haben. Ja? Auf der anderen Seite braucht man auch ein Zimmer, was vielleicht nicht zur Straße geht. Ja? Da muss man verhandeln. Es ist zum Beispiel in Kurdistan im Norden, wo ich dann auch alleine im Hotel wohnen kann, also in Bagdad, überall bin ich immer nur mit meinem Team unterwegs. Von daher war das auch kein Problem mit Essen gehen, weil wir immer zusammen gegessen haben, irgendwo gehalten haben oder auch zusammen frühstücken. Aber wenn man in abgelegenen Gegenden in der Südosttürkei oder in den kurdischen Gebieten im Nordirak, wo ich jetzt als Frau alleine auch übernachten kann in einem Hotel, ja, dann ist es für die Leute sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Und das ist, man macht es, aber man verstößt einfach so gegen die guten Sitten. Und das muss man selber so aushalten können. Das finde ich immer schwierig. Auf die andere Seite ist aber, es ist kein Problem, als Frau im Irak zu arbeiten. Also zum Beispiel so Geschichten wie in Ägypten, wo es ja für Frauen das massive Problem der sexuellen Übergriffe gab und auch gibt. Das gibt es im Irak oder in Syrien oder auch anderen Ländern habe ich das so nicht erlebt. Man wird als Frau, dachte immer, ich bin vielleicht so ein Stück neutrum. Ich kann mit den Männern reden, weil ich Journalistin bin. Ich habe einen Beruf. Und ich kann deshalb auch überall hingehen. Deshalb liebe ich meinen Job, ja, weil ich kann die blödsten Fragen stellen. Vor allen Dingen kann ich sagen, hallo, ich bin Journalistin, darf ich mal was fragen? Könnte ich ja sonst nie machen. Ja. Ich kann mich nicht irgendwie zu Männern hinsetzen oder hinstellen, ja, im Nahen Osten. Aber so kann ich das machen und es wird akzeptiert, das ist überhaupt kein Problem. Und ich kann natürlich, den Vorteil, den ich als Frau mitbringe, ist, dass ich die Frauen anreden kann. Das können Männer einfach nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja. Ich kann auch mal irgendwo reingucken, ja, so in ein Zelt reingucken bei diesen Pilgerfahrten, weil da nur Frauen sitzen und dann die Frauen ansprechen. Also insofern, was die Risiken angeht, würde ich sagen, ist es sonst kein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen, ne?
Ja, gut, also der Hamudi nicht mit, wie gut sprechen Sie Arabisch?
Ah, einige. Ich verstehe sehr, sehr viel. Mit Sprechen hapert es. Also ich spreche andere Sprachen besser.
Also reicht Sie eigentlich in so gefährlichen Land wie Irak zu arbeiten? Sie könnten sich ja etwas anderes anwählen.
Ja, das stimmt. Ich habe mir den Irak ausgesucht. Ich habe inzwischen die Hälfte meines Reporterinnenlebens, glaube sogar mehr im Irak verbracht. Ja. Ich habe mir nicht Krisenberichterstattung ausgesucht. Ja. Ich habe es ja auch schon gesagt, ich sehe mich nicht als solche, sondern eben als ganz normale Berichtkorrespondentin, Berichterstatterin. Ich bin in den Irak gekommen, weil ich da geforscht hatte in den 90er Jahren im Norden, in den kurdischen Gebieten und bin dann später Journalistin geworden. Und ich habe mir den Nahen Osten ausgesucht, weil ich das schon das kam über Studium und dann der Irak kam eben über diese Forschung zustande, dass ich dann eigentlich in den Irak kam, was ich mir so im Leben nie ausgedacht hatte, ja. Und dann war es so, als Saddam gestürzt wurde, als es den Krieg gab, da hatte ich eigentlich gerade ganz andere Pläne, wollte in ein anderes Land. Und dann war es aber so, dass Saddam wird gestürzt, es gibt Krieg, das ist jetzt zum einen ist es journalistisch die Geschichte, aber es war für mich auch, ich möchte das sehen, was da passiert im Irak. Und es war am Anfang die ersten Monate, es waren mit die schönsten Zeiten in meinem Journalistenleben bisher, weil wir konnten durch das Land fahren. Ich bin vom Nordirak, von der türkisch-irakischen Grenze bis an die irakisch-kuwaitische Grenze gefahren, ja, nur mein Fahrer und ich. Wir sind von Ost nach West gefahren, ja, von Diyala an der iranischen Grenze nach Fallujah, Ramadi. Wir konnten überall hinfahren, ja, das konnten wir früher nicht, weil einfach wir haben kein, entweder gar, ich habe gar kein Visum mehr bekommen persönlich, oder wenn für die Kollegen, die ein Visum bekamen, hatten halt ihre Minder dabei, keine Genehmigung bekommen. Das ging. Die Menschen konnten erstmals mit uns reden, ja. Und davon habe ich sehr, sehr lange gezehrt, von diesen ersten Monaten auch, diese Erfahrung. Und dann wollte ich diesen Umbruch, ja. Wie bildet sich, was machen die amerikanischen Truppen da? Und vor allen Dingen, was mich sehr, sehr viel mehr interessiert hat, wie entsteht ein demokratischer Staat? Wie wird Demokratie aufgebaut in diesem Land, das ja keine Demokratie kennt? Ja, das hat mich sehr, sehr lange, dieser politische Prozess hat mich interessiert. Und dann eskalierte es so und ich wollte da dann auch nicht mich das aufgeben, ja. Ihr sagt mir nicht, dass ich jetzt da nicht mehr arbeiten kann, also jetzt so die Leute, die für die Gewalt verantwortlich sind. Und ja, das, so kam das mit dem Irak, ja, dass ich, und bis heute kriegt ihr vielleicht alle noch mit, ja, ich habe da immer noch eine große Leidenschaft für dieses Land oder auch, inzwischen sind es einfach auch persönliche Beziehungen, ja, die, und auch die Verluste, ja, die einen ja auch prägen, ja. Die mich an den Irak auch weiterhin binden, ja. Und der Irak verändert sich auch weiterhin. Es ist, ja, letztes Jahr im April im Irak, es fanden Parlamentswahlen statt. Es waren die ersten Parlamentswahlen seit dem Abzug der Amerikaner. Uns allen war klar, es passiert irgendwas Schreckliches. Die Entwicklung ist nicht gut. Es zeichnete sich seit dem Abzug der Amerikaner ab. Und aber es war nicht klar, was passiert, weil es wird ein Grundprinzip gibt es, kein Krieg wird zweimal geführt. Jeder Krieg ist neu, wird neu geführt. Es war klar, es gibt einen neuen Konflikt, es wird neue Gewalt geben, aber wie eskaliert es langsam oder gibt es so einen Moment wie 2006, dieser Anschlag auf das schiitische Heiligtum nördlich von Bagdad, das so ein Auslöser war. Was wird es sein? Es war was ganz anderes. Es war der IS, der ohne großen Widerstand Mosul eingenommen hat. Ja, damit hatte niemand von uns gerechnet, dass die irakischen Truppen einfach aus Mosul abziehen. Und dass dann diese Milizen aus dem Boden gestampft werden. Also insofern passieren immer wieder Dinge, die trotz allem Wissen nicht vorhersehbar sind. Auch jetzt wissen wir alle, es wird weitere Gewalt geben. Was da ist, wird vor allen Dingen Gewalt zwischen schiitischen Milizen. Da brodelt es. Aber was wird dann der Punkt sein, an dem es eskaliert? Wir wissen es nicht, ne? Und sowas, also, da finde ich, müssen wir dranbleiben. Es ist natürlich mit all diesen Konflikten, die wir haben Syrien, wir haben Libyen, also überall, wo ja arabischer Frühling war, schaut es im Moment düster aus, und gerade Syrien, ja, wo die Skala nach unten offen ist, was den Horror angeht. Wie können wir diese Geschichten noch erzählen? Wie können wir die Leser, nicht nur sie erzählen, sondern können wir alle das Publikum noch, unsere Leserinnen oder unsere Zuschauerinnen dazu bewegen, sich überhaupt zu beschäftigen damit? Ja, weil wir merken es ja auch selber, wie das an uns zehrt. Und so zehrt es natürlich auch an unseren Konsumenten, nenne ich sie mal, diese ganze Gewalt. Ja. Trotzdem denke ich, wir müssen dranbleiben und ja, mich hält es weiter dran.
Also ich glaube, wenn jetzt nicht noch dringende Fragen sind, ist es ein wunderbares Schlusswort, dass man dranbleiben muss. Und Wir haben ein winziges Geschenk für die großartige Arbeit, die du machst.
Oh, jetzt sollte ich aber, jetzt möchte ich euch noch ein schönes Bild zeigen. Ja, ich möchte, man kann in Bagdad nämlich, jetzt habe ich euch, das ist kein, so schaut man, das ist, auch das gibt es. Ich habe ein paar Fun-Bilder mitgebracht. Ja, die gibt es nämlich auch. Zum Beispiel hier Charlie Chaplin in einer Mall mit Hamoudi zusammen. Ja. Das sind dann so die wunderschönen Momente, wo wir auch einfach Spaß miteinander hatten. Und dann kann man in Bagdad auch solche Dinge machen. Oh, da sitze ich jetzt nur allein. Ich dachte, hätte ein Bild von uns. Entschuldigung. Man kann abends auch in einem Restaurant sitzen. Und ich weiß nicht, ob es Ahmed gemacht hat oder Osama, ja. Und manchmal essen gehen, auch das gehört zu Bagdad, ja. Auch das hält mich da. Danke fürs Geschenk.